So, seid herzlich willkommen. Wir wollen die Zeit, die wir haben, einfach miteinander auch nutzen. Hier vorne steht schon herzlich willkommen und das meinen wir tatsächlich so. Schön, dass ihr da seid zu diesem für uns natürlich ganz besonderen Seminar. Um Gottes Willen, ich im vollzeitlichen Dienst. Ich weiß nicht, ob das eine ganz persönliche Fragestellung bei dir ist. Ich erinnere mich, ich wurde mal als Freiwilliger im Matheunterricht nach vorne gebeten und sollte für alle an der Tafel eine Aufgabe rechnen. Und ihr ahnt schon, es war Katastrophe. Ich hätte mir gewünscht, mich hätte niemand ausgesucht dazu. Andersrum wäre ich gerne derjenige, der als Freiwilliger vielleicht einen Lottogewinn bekommt. Danke ja oder danke lieber nicht. Auch in dieser Frage vollzeitlicher Dienst, weiß ich nicht, wie deine Antwort ist. Danke ja, oh super, es gibt nichts Größeres, als für Gott zu arbeiten. Oder danke nein, ich habe da so meine Bedenken. Wir wollen euch gerne mit hineinnehmen in diese Fragestellung. Und wir haben einen ganz kurzen Text und da will ich nur einen Vers davon lesen aus Psalm 119. Der ist schon angegeben eben in dem Programmflyer. Da heißt es, du hast mich gemacht, die Rede ist von Gott, Gott hat mich gemacht und mich geschaffen. Nun schenk mir auch die Einsicht, deine Gebote zu befolgen. Gott hat uns gemacht. Die Frage ist, ist es für uns wirklich eine Option, uns ihm ganz zur Verfügung zu stellen? Hier sitzen einige gerade in der ersten Reihe, die sind im vollzeitigen Dienst und die würden eindeutig sagen, ja. Es ist großartig, großartig, einfach für Gott zu arbeiten. Was euch erwartet eben in diesem Seminar ist einfach, ihr werdet am Anfang zwei Lebensberichte hören. Wie haben Leute ihre persönliche Berufung erlebt? Wie war das bei ihnen? Wie hat Gott sie angesprochen, dass sie sich eben vorbereiten auf den vollzeitlichen Dienst? Dann bekommt ihr ein, man sagt heute ja eben so einen Kurzimpuls, aber ein ganz tolles Thema, vollzeitlicher Dienst, eine großartige Perspektive. Stefan Holthaus, vielen Dank, dass du gekommen bist, uns mit hineinnimmst. Und dann möchten wir im Rest der Zeit euch gerne einen ganz bunten Blumenstrauß an Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Vielleicht seid ihr vertraut mit der ein oder anderen Bibelschule oder deren Angebot. Und heute würden wir euch gerne einfach von der Jüngerschaftsschule bis zum Hochschulstudium einfach mal so mit hineinnehmen, was gibt es für verschiedenste Optionen. Ich würde gerne mit uns beten noch. Lieber Vater im Himmel, das ist großartig, dass du das bist, von dem wir gesungen haben. Mein Freudenschenker. Einer, der mir so viel Gutes tut. Das haben wir erlebt. Das wollen wir auch weiter erleben. Sagen dir Dank für die Gelegenheit, die du uns gibst, jetzt hier miteinander einfach uns auf dich auszurichten. Wir wollen Hörende sein für das, was von dir her wichtig für uns persönlich ist. Und rechne mit deinem guten Handeln. Amen. Dorothea, komm.
Diese Tasche hier, hört man mich? Ja, wunderbar. Perfekt. Also diese Tasche hier mit dem Aufdruck Walk on Water beschreibt eigentlich ziemlich gut, wie ich meine Berufung zum vollzeitlichen Dienst entdeckt habe. Ganz kurz zu mir. Ich bin Dorothee, bin 29 Jahre alt, studiere am Theologischen Seminar St. Krishona kommunikative Theologie. Und mein eigentlicher Beruf ist Arzthelferin. Genau, und ich komme, wie man wahrscheinlich schon hört, auch aus dem Schwabenländle. Und ich freue mich einfach riesig, dass ich jetzt so richtig Schwäbisch reden darf, ohne dass ich komisch angeschaut werde. Mein Weg, wie ich zum Theologiestudium gekommen bin, ist nicht ein typischer. Und je mehr Leute ich kennenlerne, desto mehr stelle ich fest, den einen typischen Weg gibt es eigentlich gar nicht. Sondern Gott geht mit jedem ganz unterschiedlich seinen Weg und er geht mit jedem auch ganz unterschiedlich aufs Wasser. Wie gesagt, der Gedanke, Theologie zu studieren, war mir eigentlich zunächst total entfernt. Für mich studierten Menschen Theologie, die eigentlich sehr genau wissen, was sie damit dann danach machen, die irgendwie schon eine Perspektive haben. Okay, für mich geht es zum Beispiel in Mission oder ganz bestimmt in die Gemeindearbeit. Oder es sind Menschen, die vielleicht gar nicht so gestrickt sind wie ich. Ja, das kam für mich eigentlich nie in Frage. Und dann kam ich aber über totale Umwege doch ans TSC als Leiterin vom TSC-Sekretariat. Ich habe dort gearbeitet, habe vieles gemanagt und im Laufe der Zeit veränderte sich dieses Bild, das ich vorher hatte, von Leuten, die Theologie studieren. Denn die Personen, die da waren, die waren total unterschiedlich und nicht alle wussten zu Beginn schon, wo sie danach sind. Meine Überstunde, die habe ich dafür eingesetzt, um Module zu besuchen. Irgendwie hat es mich doch gepackt und mich interessiert, was da tatsächlich dann im Lehrsaal abläuft. Und ich entdeckte eine Freude und ein Interesse. Und ein älterer Student kam irgendwann zu mir ins Büro und auf den hielt ich ziemlich große Stücke. Und er fragte mich, sag mal, Doro, hast du dir das eigentlich nie überlegt, wäre das nicht was für dich, Theologie zu studieren? Und ab dem Moment fing ich an, darüber nachzudenken, mir kamen verschiedene Gedanken im Kopf und generell kamen auch so Gedanken wie, okay, ich habe jetzt meinen Beruf, aber war es das schon? Gibt es noch was anderes? Das ist an für sich nichts Untypisches, weil solche Fragen habe ich immer wieder. Das zieht mich zum Nächsten. Aber die Frage, was ist, wenn jetzt zum Beispiel Familie doch nicht so schnell kommt, wie ich mir das vorstelle? Oder wo kann ich mich mit meinem Leben investieren in Menschen? Ich suchte mir damals eine externe Mentorin, mit der ich einfach laut denken konnte und setzte mich generell nochmal mit meiner Zukunft auseinander. Was will ich? Was habe ich? Gehe ich doch irgendwie in Richtung Gesundheit und Organisation oder mache ich doch vielleicht ein Theologiestudium? Und es stellte sich im Lauf der Jahre, eigentlich immer mehr heraus, okay, die anderen Türen gingen eigentlich zu und die für Theologie, die blieb offen. Und zugleich wuchs in mir aber auch immer mehr der Wunsch, Theologie studieren zu dürfen. Ich habe Gott in der Zeit ganz viel gebeten, dass er mir doch einfach sagt, ob das mein Platz ist oder nicht. Weil dann hätte ich eine Sicherheit. Dann wüsste ich, okay, das Wasser trägt. Dann treffe ich definitiv keine falsche Entscheidung. Aber die Frage ist, gibt es überhaupt eine falsche Entscheidung? Und dann wird es auch definitiv nicht schief gehen, wenn er mir genau sagt, was er will. Und Gott hat darauf erstmal so ganz anders reagiert, als ich erwartet habe. Weil es kam folgender Gedanke durch ein Buch, das ich damals las. Was ist, wenn für Gott das vielleicht schon Berufung ist, Berufung Grund genug, indem er dir einfach einen Wunsch ins Herz legt, indem er dir ins Herz legt, hey, eigentlich habe ich so viel Interesse an Theologie, eigentlich würde ich ja gerne auf der anderen Seite sozusagen sitzen. Was ist das? Ist das vielleicht einfach Berufung? Kann eine Berufung nicht auch total vielfältig sein? Und danach saß ich im Unterricht und hatte ein ganz spannendes Erlebnis. Es ging thematisch um völlig was anderes als das, was dann passierte. Und wir landeten damals beim Gleichnis von der anvertraute Pfunde. Der eine vergräbt es aus lauter Angst und der andere setzt es ein und es wird vervielfacht. Und wie Gott reagiert, ich denke, das wissen wir. Und in dem Moment fiel der Gedanke ganz tief in mein Herz, der so krass einschlug. Das war einfach wie mir klar vor Auge. Doro, wenn du eine Gabe hast und die aus lauter Angst und Zweifel vergräbst und nicht gebrauchst, dann ist es ja eigentlich vergraben. Dann fange ich damit nichts an. Sollte ich das eigentlich nicht lieber für was einsetzen? Und in dem Moment war mir wie klar vor Auge, Doro, geh aufs Wasser, walk on water. Auch wenn du keine Perspektive jetzt noch hast, was du mit dem Studium anschließend machst. Auch wenn du dich vielleicht nicht gewachsen fühlst vor dem, was kommt, aber geh aufs Wasser. Vertrau mir. Und wenn es dein Wunsch ist, Theologie zu studieren, dann bin ich mit dir. Dann darfst du gehen. Ach ja, und Doro, von mir bekommst du keine Sicherheit geschenkt. Ich bin deine Sicherheit, aber ich gebe dir die nicht im Voraus. Es ist ein Wagnis und ich bin mit wackeligen Beinen gesprungen. Oder anders gesagt, aus dem Boot gestiegen. Am selben Abend, wo mir das passiert ist, habe ich die Entscheidung getroffen und spannenderweise erlebte ich danach ganz viele Bestätigungen, die ich mir eigentlich so sehr im Voraus gewünscht habe, die aber erst danach kamen. Die erste war 2 Minuten später, nach der Entscheidung. Das war dann für mich im Nachhinein wie nochmal ein Händedruck von Gott. Und bereut habe ich den Schritt überhaupt nicht zu studieren. Auch wenn ein Studium an sich immer auch eine Herausforderung ist und manches nicht einfach ist, aber es gibt unglaublich viel Schönes und insgesamt erlebe ich es definitiv als ein großes Geschenk, dass ich es machen darf. Und klar, es gibt die Tage, je näher ich jetzt auch dem Ende entgegentrete, wo ich mich frage, was passiert in Zukunft, wo ist mein Platz? Aber ich weiß, dass Gott mich aufs Wasser rausgeführt hat, dass ich die Entscheidung treffen durfte. Und dass er auch ganz gewiss in der Zukunft an meiner Seite ist und da auch wiederum einen Platz für mich hat.
Danke, Dorothee. Mein Name ist Frank Gläsle und ich habe 4 Minuten, aber meine Berufungsgeschichte war länger als 4 Minuten, länger als 4 Tage, länger als 4 Jahre. Sie war 12 Jahre, vom ersten Ringen um Bibelschule Ja oder Nein, bis ich dann eingestiegen bin bei ZDK. Ich bin inzwischen Leiter der ZDK-Zentrale in Bad Liebenzell-Meisenbach und habe dort viel mit Menschen zu tun, die sich bewerben für einen Auslandseinsatz. Und ich sage euch eins, wenn die Leute ins Vorstellungsgespräch kommen und zu mir sagen, ich weiß, dass ich berufen bin zu ZDK nach Israel, dann habe ich meistens die größten Fragezeichen innerlich. Also natürlich finde ich das schön, wenn jemand berufen ist und so sollen sie sich auch bewerben. Aber wenn jemand schon ganz sicher ist, dass das der richtige Platz ist und ich es noch nicht bin, dann ist es manchmal spannend. Und dann eben wieder zu sehen, wie Gott Geschichte schreibt und Wege mit Menschen geht. Und das durfte ich auch erleben. 4 Minuten, ich versuche mich kurz zu fassen an 4 Positionen. 2002 war es, ich war gerade 1 Jahr lang in Israel, habe dort meinen Zivildienst gemacht. Und es ging darum, ich komme zurück. Und ich wusste genau, daheim, elterlicher Betrieb, mein Vater hat gesagt, wenn du zurückkommst, kannst du ja Versorgungstechnik studieren und dann das Geschäft übernehmen. Wäre eine Option. Als ich dort war, hatte ich immer mehr den Wunsch, wirklich Gott zu dienen und habe überlegt, Bibelschule, das wäre doch was. Und dann in der Zeit, November, Dezember 2002, habe ich viel gebetet und habe dann nochmal gedacht, wie war das in der Bibel, Berufungsgeschichte, angeschaut und gelesen, bei den Jüngern. Sie blieben, so heißt es dort so schön, sie waren in dem Handwerk von ihrem Vater, das hat natürlich gut gepasst bei mir, bis Jesus sie rausgerufen hat aus dem Boot und gesagt hat, jetzt komm und folg mir nach. Und ich habe zu Gott gebetet und habe gesagt, 4 Wochen habe ich noch Zeit, da muss ich eine Entscheidung treffen. In den 4 Wochen, entweder du rufst mich raus oder ich bleibe in dem, was meines Vaters ist sozusagen und werde Versorgungstechnik studieren. Und dazwischen drin sind Sachen passiert, wo ich schon vor den 4 Wochen Ablauf gemerkt habe, okay, es ist klar, du studierst Versorgungs- und Umwelttechnik. Ich kam dann zurück, habe Versorgungstechnik studiert und am Ende war es dann auch irgendwie wieder fein, wie Gott es eingefädelt hat, dass ich meine Diplomarbeit wieder in Israel schreiben konnte. War wieder dort, bei ZDK in Maalot. Und dann war inzwischen verlobt, Hochzeitspläne standen schon. Meine Verlobte hat mich besucht. Und es war eigentlich nicht geplant. Ihre Familie hat ihr das überraschenderweise zu Weihnachten geschenkt. Sie soll mal kurz runterfliegen zu mir. Und dann haben wir da ein paar schöne Tage verbracht. Und in der Zeit, Januar 2007, ich weiß es noch, rief das damalige Leiter-Ehepaar uns aufs Sofa zu ihnen ins Wohnzimmer, haben gefragt, Frank und Christina, wir beten schon eine Weile für euch. Wie sieht's aus? Könntet ihr euch das nicht vorstellen? Vollzeit hier in Israel. Klammer auf, halbes Jahr vorher hatten wir uns gerade überlegt, haben wir eine richtige Studie gemacht, das Geschäft zu übernehmen. Sie hat BWL studiert und so weiter. Und das war natürlich eine brenzlige Frage. Klammer zu. Dann, jetzt ist es das. Ist es das? Ist es das? Und wir haben uns so oft diesen Zettel gewünscht. Diesen Zettel vom Himmel, wo draufsteht, Frank und Christina, das ist es. Aber er kam nicht. Und wie die Dorothea es auch gesagt hat, wir haben gelernt, Schritt für Schritt zu vertrauen. Schritt für Schritt zu gehen. Und ich kann euch nur ermutigen, der Herr ist so gnädig und geht Schritt für Schritt uns voran. Und mir ist der Vers so wichtig geworden aus Psalm 17, Vers 5. Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, dass mein Gang nicht wankend sei. Den nächsten Fußstapfen erkennen und den Mut haben, diesen Schritt zu gehen, zu sehen, bestätigt ihn der Herr. Und so kam es dann, wir waren dann nochmal 3 Monate unten, haben das uns angeguckt. Und es wurde klar in den 3 Monaten durch eine Predigt, die ich dort auch so spontan machen sollte, weil plötzlich niemand anders da war. Frank, du machst die Predigt gut, wie vorbereitet. Und in dem Zusammenhang war es mir nochmal klar, es muss weitergehen. Und ich habe aber nichts gesagt zu meiner Frau. Ich habe gebetet, Herr, du musst meine Frau parallel klar machen. Und nach der Predigt kommt sie zu mir, Frank, wir machen Bibelschule. Wow, stark. Und dann kam das Nächste. Wir hatten uns zuvor schon ein bisschen informiert, auch hier auf der Jumiko. Super Gelegenheit, geht rum, macht euch eine Liste, schreibt Vor- und Nachteile auf. Das hilft beim Finden, wo ist die richtige Bibelschule. Und dann kam das, die Nachricht. BSK hatten wir uns angeguckt. Wir haben gedacht, ja, grundsätzlich schon, aber Schwarzwald ist ein bisschen weit weg. Kam die Nachricht im November 2008, Dezember 2008, BSK zieht um nach Stuttgart. Oh, da wohnen wir. Und ich habe damals so gedacht, okay, wenn wir nicht zur Bibelschule gehen, schickt Gott die Bibelschule zu uns. Genau, und dann war es klar, es soll da losgehen. Und auch da mache ich es nochmal kurz während der Zeit. Es war noch nicht klar, nach Israel oder nicht, aber während der Zeit wurde es auch da klar. Und so dürften wir dann auch eher schrittweise einsteigen. Aber ich möchte euch ermutigen, geht den nächsten Schritt. Vertraut dem Herrn, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn ihr da Klarheit habt, habt den Mut und er wird bestätigen oder er wird durchkreuzen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für eure Lebensberichte. Ihr habt vielleicht auch noch Gelegenheit, andere anzusprechen. Sag mal, wie hast du das erlebt, deine persönliche Berufung? Wie gesagt, jetzt haben wir die Gelegenheit, Stefan zu hören, mit diesem Gedanken vollzeitlicher Dienst. Was ist das für eine Perspektive? Braucht Gott noch Leute? Hat er eigentlich genug? So, was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Wir sind sehr gespannt.
Ja. Ups, ich brauche erstmal jemanden mit einer Armbanduhr. Gibt es sowas? Unter uns hat jemand eine Armbanduhr? Könntest du mal die Minuten zählen, die ich spreche? Nicht die Sekunden, nur die Minuten. Zwischendrin werde ich dich mal fragen, wie viele Minuten haben wir denn? Also nicht einschlafen zwischendrin oder so, super. Ich möchte euch mit einer Frage zunächst mal einleitend beschäftigen. Was wäre eigentlich, wenn es keine vollzeitlichen Leute im geistlichen Dienst gäbe? Was wäre eigentlich, wenn es keine Pastoren gäbe? Und keine Pastorin in der Gemeinde. Was wäre eigentlich, wenn es keine Missionare gäbe? Was wäre eigentlich, wenn es keine theologischen Lehrer gäbe? Was wäre eigentlich, wenn es keine Seelsorger gäbe? Keine Leute in christlichen Werken? Was wäre dann eigentlich? Was wäre eigentlich, wenn es kein Martin Luther gegeben hätte, denn der war ja auch ein Mensch im vollzeitlichen Dienst. Was wäre eigentlich, wenn in dieser Einleitung der Yumiko gab es hinten so Bildchen, ich weiß nicht, wer die gesehen hat, so ein bisschen komisch, so altertümlich, sorry. Da sind so Leute drauf wie Spener, Franke, Bengel, Hahn, Hofacker, Rebmann. Was wäre eigentlich, wenn es die nie gegeben hätte? Weil die waren auch alle im vollzeitlichen geistlichen Dienst. Was wäre eigentlich, wenn es alle diese Leute nicht gegeben hätte und wenn es diese Leute heute nicht geben würde? Gäbe es dann überhaupt noch Kirche und Gemeinde, habe ich mich mal gefragt. Ehrlich gesagt, ich glaube schon, aber es sähe ein bisschen anders aus. Es gäbe wahrscheinlich aber keine theologischen Ausbildungsstätten, vermute ich mal, oder? Oder sie sehen ganz anders aus. Es gäbe wahrscheinlich keine Missionsgesellschaften und viele davon sind unten in der Ausstellung oder sie sehen völlig anders aus. Also es gäbe vieles nicht. Und ich glaube, dass es auch viel geistliches Leben nicht gäbe, wenn es Leute nicht gäbe, die im geistlichen Dienst sind und die sich dafür haben ausbilden lassen. Stell dir mal vor, was wäre eigentlich, wenn? Warum ist es eigentlich wichtig, dass es Menschen gibt im vollzeitlichen geistlichen Dienst? Ich möchte das mal an der Frage festmachen, zählst du noch die Minuten? Ja, okay, aber noch nicht zu verraten. Was wäre eigentlich in Deutschland? In Deutschland haben wir ja echte Herausforderungen vor uns. Wir haben etwa 82 Millionen Menschen, die in Deutschland wohnen. Von den 82 Millionen Deutschen geht nur jeder 20. regelmäßig in irgendeinen Gottesdienst. Also könnt ihr jetzt mal hier so durchzählen, ja, so jeder 20. meldet sich mal und das wäre der, der regelmäßig in einen christlichen Gottesdienst geht, nur jeder 20. Wir brauchen Leute, die Menschen auf Jesus hinweisen, in einem total säkularisierten Land wie Deutschland. Was wäre, wenn? Wenn wir keine Vollzeitliche mehr hätten, die sowas tun. Was wäre eigentlich mit der Mission, hatte ich gefragt, wenn es keine Missionare gäbe? Was wäre eigentlich, wenn es niemanden mehr gäbe, der irgendwo in die Welt hinausgeht, um den Menschen das wichtig zu sagen, was es überhaupt gibt, das Evangelium von Jesus? Was wäre eigentlich eine Welt ohne Missionare? Und Deutschland ist ja da auch ein gutes Beispiel. Wir haben auch andere Herausforderungen in Deutschland, wo wir dringend Menschen brauchen, die im vollzeitlichen Dienst sind. Ich denke mal an die ganze Herausforderung jetzt mit den Flüchtlingen. Es ist ja toll, dass Gott uns so eine Riesenmöglichkeit schenkt. Wir haben Jahrzehnte, Jahrhunderte versucht, in bestimmte Länder reinzukommen, damit die Menschen Jesus kennenlernen. Und jetzt ist Gott so gnädig, dass er ganz viele von denen zu uns schickt. Und da brauchen wir vollzeitliche Leute, die unter ihnen arbeiten. Oder das große Thema Islam. Wir brauchen Leute, die sich da gut auskennen, damit Muslime auch Jesus kennenlernen. Das ist eine ganz große Herausforderung der Zukunft. Wir brauchen Leute, die sich im Islam gut auskennen. Wir brauchen aber auch Leute, die anderen Christen helfen, ihren Glauben noch intensiver und besser zu leben. Auch das ist ja etwas, was im vollzeitlichen geistlichen Dienst viele von uns stark bewegt. Wir haben zwar 23 Millionen evangelische und 23 Millionen katholische Christen in unserem Land, aber jeder, der sich da auskennt, wird wissen, auch die brauchen ziemlich viel Hilfe, manchmal mehr als man denkt. Dazu brauchen wir vollzeitliche Leute, die auch eindeutig sind in dem, wie sie ihren Glauben leben und wie sie das Evangelium verkünden. Das sind große Herausforderungen, auch im pastoralen Dienst in unseren Gemeinden. Also man merkt, da gibt's Riesenherausforderungen. Und eins will ich auch gleich dazu sagen, warum dieses Seminar sehr wichtig ist. Was mich auch sehr bewegt. Wir brauchen viel mehr junge Menschen, die sich ausbilden lassen für diesen vollzeitlichen geistlichen Dienst. Und zwar deshalb, es gibt verschiedene Gründe. Zum einen werden in den nächsten 15 Jahren die Hälfte aller Menschen, die im vollzeitlichen geistlichen Dienst sind, in Pension gehen, also in die Rente gehen. In den nächsten 15 Jahren gehen die Hälfte in den Ruhestand. Das sind diese Babyboomer. Das ist eigentlich meine Generation. Ja, so weit ist es schon. Das ist unsere Generation. Wir werden in 15 Jahren, also mehr oder weniger, sage ich mal, in den Ruhestand verabschiedet. Das heißt, wir brauchen jetzt schon junge Menschen, die sagen, die Lücke will ich füllen, wenn die nämlich alle nach und nach dann abtreten. Das gilt besonders auch für die Missionsgesellschaften. Auch da werden sehr viele zurückkommen vom Missionsfeld und die brauchen Nachwuchs. Also wir haben ein sogenanntes demografisches Problem. Wie so viele Berufsgruppen auch. Wir brauchen nicht nur Facharbeiter in unserem Land, wir brauchen auch gut ausgebildete junge Menschen im vollzeitlichen geistlichen Dienst. Hinzu kommt, dass also die Studentenzahlen unserer Ausbildungsstätten nicht so riesig sind, dass man jetzt schon positiv und euphorisch nach vorne schauen könnte sagen, ach, das wird ja alles gut. Sondern wir brauchen da viel mehr junge Leute, die sich ausbilden lassen an unseren Ausbildungsstätten, um diese Lücke zu füllen. Das ist eine Riesenherausforderung. Und wisst ihr, eigentlich ist es ja noch viel größer. Und zwar dann, wenn du mal deinen Blick über Deutschland hinaus in die Welt schweifen lässt. Derzeit leben auf der Welt 7,5 Milliarden Menschen. Davon sind ungefähr 2,3, 2,5 Milliarden Christen. Also grob gesprochen, 5 Milliarden sind noch gar keine Christen. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung, oder? Du müsst allerdings wissen, dass bis zum Jahr 2050 sich die Weltbevölkerung vergrößern wird auf etwa knapp 10 Milliarden Menschen. Also das ist nicht mehr so lange hin, da kommen nochmal 2,5 Milliarden Menschen dazu. Wer sagt denen denn das Evangelium von Jesus? Also wir brauchen nicht nur mehr Leute, weil so viele Leute in Ruhestand gehen wie Detlef Gerd und meine Wenigkeit, sondern wir brauchen auch viel mehr Leute in den geistlichen Dienst, weil die Weltbevölkerung so stark wächst. Insbesondere natürlich auch in Ländern, die gar nichts vom Christentum wissen. Wir haben 1,7 Milliarden Menschen, die Muslime sind, die Jesus brauchen. Riesige Herausforderung und deswegen eine ganz große Herausforderung auch für Menschen, die in den vollzeitlichen geistlichen Dienst gehen. Wie viele Minuten habe ich jetzt gerade gesprochen? 10. Das ist gut. Das ist mathematisch gut. Und zwar deshalb, ich wollte euch das an einem Beispiel erklären. Jede Minute kommen auf der Welt 150 Menschen neu auf die Welt. 150 pro Minute. Das heißt, in den letzten 10 Minuten, danke für deine Hilfe, wo ich gesprochen habe, sind sage und schreibe 1500 Leute geboren worden. Das muss man sich mal vorstellen. 1500 Leute sind in den letzten 10 Minuten geboren worden, irgendwo auf der Welt. Und diese Leute brauchen Jesus. Und wenn man nur sagen würde, jeder von euch nimmt einen, müssten wir 1500 sein, damit diese Leute von Jesus hören. Und das zeigt, welche Herausforderungen wir derzeit haben, auch im Bereich der Weltbevölkerung. Wir brauchen Menschen im vollzeitlichen geistlichen Dienst für Jesus. Das ist übrigens nicht neu. Die brauchte man immer. Und die brauchte man schon zur Zeit Jesu. Und Jesus hat auch schon diese Herausforderung gesehen. Und er hat einmal in Matthäus 9 zu seinen Jüngern ein sehr schönes Bild gebraucht. Matthäus 9 heißt es, dass Jesus die Volksmenge ansah und es bewegte ihn innerlich sehr, weil sie wie Schafe waren ohne Hirten. Und dann spricht er zu seinen Jüngern und sagt, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Deswegen bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Das heißt, das Problem gab es eigentlich schon vor 2000 Jahren. Und übrigens, das Verhältnis von Christen zu Nichtchristen war zu dem Tag, wo Jesus das sagte, eigentlich noch viel problematischer als heute. Weil es gab ja nur eine Handvoll Jünger Jesu. Und trotzdem hat er diesen Jüngern schon diesen Auftrag gegeben, den Menschen das Evangelium zu sagen. Und was ich schön finde an dieser Geschichte ist, dass es heißt zunächst, dass Jesus die Menschen sah, und zwar die einzelnen Menschen. Es heißt da, Jesus sah die Menge. Und manchmal denke ich mir, sehen wir denn noch die Menschen ohne Jesus? Die Menschen, mit denen wir zusammen sind in der Schule, am Arbeitsplatz, die Leute, die an uns vorbeigehen in der Einkaufszone. Jesus sieht die Menschen, und zwar den Einzelnen, nicht nur die Masse. Jesus schaut hin. Und dann sieht er eben nicht irgendwelche Menschen, sondern er sieht die Menschen, die verschmachtet sind, heißt es da, die Schafe ohne Hirten sind, diese orientierungslosen Menschen. Und eigentlich ist es doch heute genauso wie damals auch. Orientierungslosigkeit ist eines der ganz großen Probleme dieser Welt. Und Jesus sieht das. Und das Dritte ist, dass es dann in diesem Text eben nicht heißt, dass Jesus hinging und diesen Leuten dann eben das Evangelium verkündet, sondern er macht was ganz anderes. Er wendet sich rückwärts, er wendet sich zu seinen Jüngern und sagt, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet in seine Ernte. Jesus hätte das ja auch selber machen können, oder? Aber das Schöne am geistlichen Dienst ist, dass Gott dich mit hineinnimmt in die wichtigste Aufgabe und den wichtigsten Beruf, den es überhaupt auf dieser Welt gibt. Das ist eben der Beruf, für Jesus unterwegs zu sein. Und das war damals vor 2000 Jahren so. Und das ist heute ganz genauso. Und es gibt's eigentlich nichts Schöneres auf der Welt. Die Ernte ist groß. Die Arbeiter sind wenige. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Bitte Gott darum und frage dich persönlich, auch heute bin ich's. Der Dienst für Jesus ist sehr vielfältig. Das haben wir eben schon auch in dem einen Zeugnis von der Dorothee gehört. Man kann jetzt nicht sagen, der Dienst für Jesus, das ist nur Pastor zu sein oder so etwas. An allen unseren Ausbildungsstätten, die ihr gleich kennenlernt, studieren Leute, die später mal im Gemeindedienst stehen werden. Aber es gibt auch viele andere, die in anderen Berufsgruppen tätig sind, die in einem christlichen Werk zum Beispiel tätig sind. Vielleicht mehr im sozialen Dienst, in der Diakonie. In der Mission weltweit gibt es unterschiedliche Berufe. Wir haben theologische Lehrer unter uns. Ich finde, das ist einer der schönsten Berufe, den es überhaupt gibt, oder? Also es gibt tolle Möglichkeiten im geistlichen Dienst. Es ist nicht nur der Pastorendienst. Das werden wir gleich noch konkret hören. Für mich ist wichtig heute Nachmittag, dass wir begreifen, der Dienst für Jesus ist tatsächlich eigentlich der schönste Beruf, den es überhaupt gibt. Dass man jeden Tag, die meiste Zeit seines Tages, aktiv für Jesus unterwegs sein kann, in den verschiedenen Bereichen, die wir noch hören werden. Und meistens dafür sogar noch ein Gehalt bekommt. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist doch klasse, oder? dass es so viele verschiedene theologische Ausbildungsstätten gibt, auch in Deutschland, ist auch nicht selbstverständlich. Als ich vor etwa 40 Jahren entschieden habe, Theologie zu studieren, bin ich zu meinem Vater gegangen. Das ist übrigens eine ähnliche Geschichte wie bei dir. Wir hatten auch ein Unternehmen zu Hause und mein Vater hatte mich eigentlich als seinen Nachfolger vorgesehen. Ich wusste davon nur nichts. Das war noch die Generation, die sprach da nicht so drüber. Und dann bin ich zu ihm hin, habe gesagt, Papa, ich möchte gerne in den vollzeitlichen geistlichen Dienst. Da brach für den Mann eine Welt zusammen. Er wurde hinterher längst entschädigt, weil ich hatte noch 5 Geschwister und die sind alle in die Firma eingestiegen. Ich war also der Einzige, der nicht dann in die Firma eingestiegen bin. Was ganz praktisch ist, wenn wir heute Familientreffen haben, geht es so, meine Geschwister sind alle Geschäftsleute, die bezahlen dann die Rechnung und ich darf beten. Also so rum finde ich das immer besser als andersrum. Ja? Aber es war für meinen Vater ein Schock. Es war ein Schock. Und dann ich habe meinen Vater nur 2 weinen sehen. Das erste Mal war an diesem Tag, deswegen werde ich den nie vergessen, er hat geweint. Und dann hat er mir gesagt, eigentlich habe ich dich als meinen Nachfolger in der Firma vorgesehen. Und dann hat er geweint und als er dann aufhörte, hat er gesagt, aber eigentlich ist es gut, weil du kannst jetzt das machen, was ich nie machen konnte. Mein Vater ist Jahrgang 1933, vor dem Krieg geboren. Der wollte immer Theologie studieren, es hat nie geklappt, weil sein Vater war in der Kriegsgefangenschaft, dann musste er die Firma übernehmen. Er hat gesagt, wie gut, du darfst jetzt das machen, was ich immer gerne machen wollte und dann war es auch gut für ihn. Weil er gesehen hat, es ist ein heiliger Dienst, für Jesus unterwegs zu sein in den verschiedenen Bereichen und das ist gut so, das ist wirklich sehr gut so. Ich möchte schließen mit meiner Berufungsgeschichte. Ich war relativ früh eigentlich überzeugt, und das hing auch mit einer Veranstaltung zusammen, die ich als Jugendlicher besuchte, sowas Ähnliches wie hier. Und da wurde auch eigentlich gefragt, wer möchte in den geistlichen Dienst gehen. Auch junge Leute waren das. Und der Prediger hatte einen berühmten Text, Jesaja 6, die Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja. Und diese Berufungsgeschichte des Propheten war auch in einer sehr schwierigen Zeit in Israel. Eine Zeit der Orientierungslosigkeit. Damals herrschte der König Usia in Israel. Und es war eine Zeit, die ganz schwer war in Israel, weil keiner wusste genau, wo geht's eigentlich lang. Es war auch eine Zeit, wo die Kinder Israel abgefallen waren von Gott und hatten andere Götter. So ähnlich wie heute. Und man hatte vieles Verschiedene, aber den wahren Gott hatte man vergessen. Und in dieser Umbruchszeit kommt die Berufung des Propheten Jesaja. Und er schickt Gott Engel vom Himmel. Und sie treffen diesen Jesaja und sie reinigen ihn von seiner Schuld. Weil eigentlich hat Jesaja gesagt, ich bin der Falsche, ich kann sowas gar nicht. Und er reinigt ihn Gott. Und da kommt die Stimme Gottes vom Himmel. Und das hat mich sehr bewegt, auch als junger Mensch. Da stellt Gott eine Frage, die heißt, wen soll ich senden? Und wer wird für mich gehen? Das ist die Frage, die Gott dem jungen Jesaja stellt. Und da kommt diese erschütternd einfache, simple, schlichte Antwort des Propheten Jesaja. Und er sagt, hier bin ich, sende mich. Es hat mich damals bewegt und bewegt mich heute, weil so simpel ist es. Wenn Gott dich heute Nachmittag fragt, wen soll ich senden? In diese Welt oder nach Stuttgart oder in Schwabenland oder nach Mecklenburg-Vorpommern oder nach Spanien oder nach Afrika. Wie wird deine Antwort sein? Möge sie die Antwort sein des Jesaja. Hier bin ich. Sende mich. Gott segne euch.
Ja, vielen Dank, Stefan. Großartige Perspektive. Bester Beruf, den man wählen und ausüben kann. Großartig. Wie man sich vorbereiten kann auf so einen vollzeitigen Dienst, das wollen wir euch eben jetzt gerne vorstellen. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten und wir wollen euch, ich habe den Begriff vorhin schon mal gebraucht, so einen bunten Blumenstrauß eben mal zeigen. Angefangen von Kurzbibelschule, Jüngerschaftsschulung bis hin eben zur klassischen Bibelschule, zum theologischen Studium auf Hochschulebene oder auch andere Varianten. Und jetzt steigen wir mal ein, eben mit der Tabea. Du beginnst eben mit den Jüngerschaftsschulungen, mit der Kurzbibelschule als Vertreterin vom Bodenseehof. Genau. Super.
Ja, ich freue mich, euch die erste Blume vorstellen zu dürfen, und zwar die Kurzbibelschulen. Und ich weiß nicht, wo ihr gerade in eurem Leben steht, ob ihr fertig seid mit der Schule oder mit dem Studium bald oder mitten im Berufsalltag steckt. Aber ich kann nur persönlich sagen, es lohnt sich wirklich eine Auszeit zu nehmen und in Gottes Wort reinzuschauen. Und für mich haben Kurzzeit-Bibelschulen, finde ich, kann man mit zwei Begriffen zusammenfassen, und zwar mit Gottes Wort und Gemeinschaft, weil es wirklich eine Zeit sein soll, der Ermutigung und auch der Begleitung, wo man mit Glaubensgeschwistern unterwegs ist und gemeinsam einfach in die Bibel reinschaut, gemeinsam Gottes Wort studiert und dann auch Neues in der Bibel entdeckt, aber auch Altes wieder ganz neu lieb gewinnt. Genau. Und das Schöne ist, finde ich, es bleibt nicht nur beim theoretischen Lesen, sondern es kommt wirklich auch zur Tat, weil es Einsätze gibt, Praktikumszeiten, wo man wirklich dann auch in Schulen gehen kann, in Gemeinden, zu den Flüchtlingen oder wo auch immer hin und wirklich Gottes Liebe da dann aktiv weitergeben kann. Genau, und so finde ich, ist es keine verlorene Zeit, sondern eine Zeit, die dein Leben entscheidend prägen kann. Und das nicht so abstrakt und theoretisch bleibt, möchte ich das am Beispiel vom Bodenseehof kurz erklären, wie eine Kurzbibelschule aufgebaut sein kann. Das ist eine Bibelschule der Fackelträger, aber ihr findet unten in der Ausstellung auch noch ganz, ganz viele andere tolle Programme von anderen Organisationen und Werken. Bodenseehof ist eine 6-monatige Bibelschule. Und wie der Detlef schon gesagt hat, mehr ein Jüngerschaftsprogramm. Das heißt, wir haben jetzt weniger so den Unterricht auf akademischer Ebene, sondern viel, viel mehr auf persönlicher Ebene. Uns geht es darum, oder unser Anliegen ist es, dass Menschen zu Jesus finden, die Beziehung zu Jesus leben und die auch vertiefen. Und so hat man einfach morgens und abends Unterricht, nachmittags Zeit zum Eigenstudium oder auch mit den Kollegen unterwegs zu sein. Und es ist immer so, dass man eine Woche oder zwei Wochen ein Thema hat, wo man gemeinsam anschaut, wirklich sich vertieft da drin auch und da auch immer wieder Gastsprecher von der ganzen Welt hat, weil wir eben eine internationale Bibelschule ja auch sind, aber auch die Leute von uns dann unterrichten. Und uns ist ganz wichtig, oder ein Schwerpunkt ist, dass es wirklich christuszentrisch oder ausgerichtet ist, genau. Unser Motto ist auch Getting Back to Jesus Alone, weil Jesus eben der einzige Weg ist und deshalb es wirklich auch eine Ermutigung sein soll, später im Alltag, ob man dann in vollzeitlichen Dienst geht oder eben wieder zurück in seinen Beruf, da wirklich ein Zeuge zu sein. Also der Unterricht ist eine Sache, dann kommt aber auch das persönliche Studium dazu, die eigene Bibellese und Arbeiten, Hausarbeiten, die man schreiben darf, das dann einfach auch den Unterricht vervollständigt. Und dann als dritter Punkt sind eben die Einsätze, die Praktikumszeiten, Wochenendeinsätze in Gemeinden, in Schulklassen, bei Flüchtlingen, wo wirklich dann auch das Gehörte in die Tat umgesetzt wird. Genau, und so für mich persönlich sind es 6 Monate, die sich lohnen zu investieren, weil sie einem persönlich ganz, ganz viel bringen fürs Leben.
Ja, viele kennen uns vielleicht von Eidlingen, vom Pfingstjugendtreffen. Wir bieten jedes Jahr ein Ermutigungstreffen an bei uns auf der Wiese im Mutterhaus. Und dieses Treffen hat also einmal das Ziel, Christen zu ermutigen, und zum anderen wollen wir einfach, dass junge Christen ihre Freunde mitbringen, dass die dann eben auch Christen werden. Und jetzt kommen da ja immer ein paar Tausend. Und wir sehen das und wir freuen uns. Ist eine totale Ermutigung für uns, weil wir eine älter werdende Schwesternschaft sind. Und wir denken schon seit Jahren, was könnten wir denn für unsere viele Besucher anbieten? Dass die kommen einmal im Jahr. Einer hat gemeint, ihr könnt ja jeden Tag Pfingsten machen. Das klappt nicht ganz. Aber wir wollen jetzt was Neues anbieten ab diesem Jahr. Und wir haben gedacht, ja, wir können ja nicht alles anbieten. Wir haben 5 Schwerpunkte ausgewählt, weil wir Rückmeldungen von Teilnehmern gekriegt haben, was ihnen einfach schwerfällt. Und dazu haben wir ein paar Bilder. Also die erste Rückmeldung ist, wie Michael Nast das ja auch sagt, wir sind die Generation beziehungsunfähig. Wir wollen schon gern, aber wir kriegen es weder mit Gott noch mit Menschen auf die Reihe. Und es soll jetzt ein erster Schwerpunkt sein, Beziehungsfähigkeit lernen. Gott gegenüber, aber auch im Miteinander.
Ein zweiter Punkt ist, dass alles technischer wird und schneller. Alles muss perfekter werden und irgendwie merkt man, aber die Seele kommt gar nicht mehr hinterher. Und wir wollen in der Bibelschule gemeinsam lernen, so zu leben, wie Jesus sich das gedacht hat. Er hat sich auch Zeit gelassen für Prozesse und für Entwicklungen und das soll auch ein Schwerpunkt bei uns in der Bibelschule sein.
Ja, unsere Zeit ist geprägt von ein bisschen Multikulti, so ein bisschen Christus, ein bisschen Buddha, ein bisschen irgendwas, alles. Aber junge Christen sagen uns das auch, sie kriegen das Bibellesen nicht mehr auf die Reihe, das Wort der Wahrheit. Und wir wollen den Hauptschwerpunkt darauf setzen, dass wir Bibellesen lernen, miteinander, mit verschiedenen Methoden, aber dass das Lebensbuch wirklich das Herzstück ist.
Ein weiterer Aspekt ist, dass wir uns nur noch um uns selber drehen und wir finden wirklich nicht die Erfüllung eigentlich, die wir suchen. Wir wollen gemeinsam lernen in der Bibelschule, was die Worte Nächstenliebe bedeuten und auch, was Jesus mit ihnen gemeint hat und es einfach gemeinsam entdecken und dadurch auch Sinn und Erfüllung erfahren.
Ja, und dann ist unsere Zeit geprägt davon, jetzt, heute, hier, alles. Ich will auf jeden Fall nichts verpassen. Und Jesus hat gesagt, er kommt wieder und er ist das wahre Leben. Und wir wollen miteinander einüben, uns auf Jesus auszurichten, den Wiederkommenden zu erwarten. Und da den Alltag irgendwie so gestalten lernen, dass Jesus nicht hinten runterfällt.
1270, die Aidlinger Bibelschule, so heißt unser neues Programm, mit dem wir die ganzen Dinge lernen wollen. Und was sich hinter den Zahlen 1270 verbirgt, das wollen wir jetzt einfach noch kurz erklären.
70 steht für die große Gruppe von Jüngerinnen und Jüngern, die Jesus hatte. Das wissen manche gar nicht mehr, aber er hatte nicht nur 12. Und diese Zahl 70 steht für uns symbolisch, also wir wollen nicht genau 70 Leute, sondern einfach, wir wollen Angebote schaffen, wo immer wieder große Gruppen zu uns nach Aidlingen kommen können. Zum Beispiel an mindestens 7 Tagen, maximal 70 Tage. Da kann man wählen, aber es soll schwerpunktmäßig auch darum gehen, dass man diese 5 Dinge, die wir gerade vorgestellt haben, dass man die miteinander einübt. Das wird ein Ermutigungstreffen, das gibt dann Challenges für zu Hause und wir bieten dann vom Mutterhaus aus auch Home Trainers an, die dann einfach Kleingruppen vor Ort begleiten, damit das Christsein wieder in den Alltag kommt. Dass die Christen also quasi nicht, da neigen wir ja alle dazu, so ein Parallelleben leben. Ne? Also da sind wir jetzt hier auf der Jumiko, sind wir ein bisschen christlich, aber nachher in der S-Bahn, naja, wollen wir mal nicht drüber reden. Nee, wir sind 24 Stunden am Tag Christen und dass wir das wieder einüben.
Dafür steht es. Und das 12er-Programm, das steht für die kleinere Zahl, die Jesus hatte, die 12 Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Das ist das Intensivprogramm. Jesus hat sich 12 Männer ausgewählt. Wir haben gedacht, als Schwesternschaft wäre das komisch, wenn wir jetzt Männer auswählen würden. Deswegen haben wir uns entschieden. Das Intensivprogramm ist für Frauen. Es soll 12 Monate gehen. Es kann aber auch kürzer sein, aber es ist auf jeden Fall für 12 Monate gedacht. Und inhaltlich soll es auch darum gehen, das eine Buch, die Bibel, besser kennenzulernen und auch danach zu leben.
Ja, und wir haben jetzt eine Homepage seit ein paar Tagen. Da kann man jetzt die genauen Details nachlesen. Informiert euch einfach. Ihr könnt uns da auch anschreiben. Wir haben unten auch einen Stand, können uns noch ein bisschen ausquetschen. Also mich eher weniger, weil meine Stimme ist gleich wieder weg.
Genau, und der Leitvers, der allem zugrunde liegt, das ist der Leitvers unserer Schwesternschaft seit 90 Jahren aus 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Er rettet, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Und wenn das jemand will, einfach kommen.
Ja, ich heiße Simone Flath, ich bin Dozentin am Theologischen Seminar Rheinland und darf die klassischen Bibelschulen oder theologischen Seminare heute ein bisschen vorstellen. Genau, was ist eine klassische Bibelschule? Das hat jetzt nichts mit Musik zu tun oder irgendwie so, sondern klassisch heißt in diesem Fall, dass es eine relativ lange Tradition schon gibt hier im deutschsprachigen Raum. Und genau, dass wir als Theologisches Seminar Rheinland und viele andere Schulen mit dazugehören. Genau, ist wie so ein bunter Strauß, wie wir schon hatten. Da gehören auch ein bunter Strauß von Schulen mit dazu. Das sind so die Schulen, die jetzt hier als Stand auch irgendwo vertreten sind. Es gibt aber auch noch ein paar andere, die habe ich jetzt einfach mal so als Flecken noch mit dazu gemacht. Also es ist ein bunter Strauß von verschiedenen Schulen, die dazugehören. Und dieser bunte Strauß hat aber manches gemeinsam. Und das ist, dass es für Leute ist, die eben in eine hauptamtliche Tätigkeit wollen im geistlichen Dienst. Wie die genau aussieht, ist dann wieder unterschiedlich. Also was für ein Berufsziel man genau haben könnte, kann da ganz unterschiedlich aussehen. Von typischerweise oft in der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch bis zu Pastorendienst oder Evangelist, Missionar, alles Mögliche drin, wie wir schon gehört haben, in Gemeinde, genauso wie in christlichen Werken aller Art, kann man jetzt mal sagen. Es ist normalerweise für Leute ab 18 Jahren und für die meisten Schulen gilt eigentlich, dass man entweder eine abgeschlossene Berufsausbildung haben sollte oder eben Abitur. Aber Abitur ist keine Voraussetzung für die Schulen normalerweise. Genau, zu den Gemeinsamkeiten gehören noch andere Dinge. Eben, es sind meisten Schulen, die nicht zu einem konkreten Gemeindebund gehören oder zu einer bestimmten Kirche. Es sind überkonfessionelle Schulen, meistens jedenfalls, vor allem die Studierenden oder die Seminaristen, Schüler, je nachdem, wie sie genannt werden, kommen meistens aus verschiedenen Gemeindehintergründen und oftmals die Lehrer auch. Das hat viele Vorteile, es hat auch manche Herausforderungen, aber es ist eben auch weiterhin ein bunter Haufen dadurch. Eben, es wird für, da fehlt jetzt was, das sollte eigentlich so rumkommen. Es sind anerkannte Fachschulen normalerweise in Deutschland, die eben eine Vollzeitausbildung anbieten. Also es ist nicht eine Schule, die man nebenher machen kann, es ist nicht eine berufsbegleitende Schule, sondern es sind Schulen, die in Vollzeit eben die Ausbildung anbieten. Für eben Berufe in Gemeinde und Mission im In- und Ausland, eben die ganze Palette, die ich vorhin schon genannt habe. Es sind Schulen, die eine theologisch fundierte Ausbildung anbieten. Es sind alles bibeltreue Schulen, in denen das Wort Gottes eben die Basis bildet für das, was wir tun und lernen und lehren. Gleichzeitig ist das eben, was typisch ist für diese Schulen, dass sie eben auch sehr praktisch orientiert sind, ausgerichtet. Das heißt, wir haben viele praktische Fächer im Unterricht eingebaut. Das heißt aber auch, dass während im Schuljahr viele praktische Einsätze oft nicht nur angeboten, sondern einbezogen sind in die Ausbildung und natürlich auch Praktika, meistens als mehrwöchige Praktika im Sommer oder dass es ein halbes Jahr Praktikum als ein bestimmter Teil im Schuljahr gibt. Das sind die Gemeinsamkeiten. Es gibt noch andere. Das, was immer eine Frage ist, ist die Frage nach der Anerkennung von den Abschlüssen. Die meisten Schulen bieten staatlich anerkannte Fachausbildungen an. Also hier in Deutschland anerkannte Fachausbildungen, aber eben als Schule. Das heißt, wir sind BAföG-berechtigt. Fast alle der Ausbildungsjahrgänge oder Angebote dieser Schulen. Normalerweise Schüler-BAföG. BAföG, dass man nicht zurückzahlen muss, ist auch nett. Aber wenn man grundsätzlich BAföG berechtigt ist, ist man an diesen Schulen oder in diesen Ausbildungen auch, bekommt man auch BAföG. Was wir aber nicht bieten können, ist ein staatlich anerkannter Abschluss im Sinne von einem, zum Beispiel einen Bachelor. Das ist gemeinsam den Schulen, dass wir das nicht haben. Wir haben eben eine theologische Fachausbildung, eine Schule und kein Studium. Was aber meistens auch da ist bei vielen Schulen, ist, dass es ein Äquivalent gibt. Das bedeutet, dass diese Ausbildung von anderen Schulen als ein Bachelor anerkannt wird. Also man hat fast immer die Möglichkeit, weiter zu studieren, weil andere Schulen diese Ausbildung anerkennen und man dann weitermachen kann. Auch wenn ich keinen Zettel habe, auf dem draufsteht, ein Bachelor in Theologie oder sowas. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn man weitermachen möchte, dass man das auch kann. Also es ist eine Ausbildung, die in Deutschland und im deutschsprachigen Raum auf alle Fälle und auch in vielen anderen Ländern eben von vor allem evangelikalen Gemeinden und Kirchen, Gemeindebünden, von christlichen Werken und Missionswerken eben anerkannt ist für eine Tätigkeit in diesen Bereichen. Ob es dann eine kirchliche Anerkennung für die Landeskirche gibt, das ist dann ein Unterschied. Bei manchen Schulen gibt es das, bei manchen nicht im Sinne von, dass die offizielle Anerkennung da ist, was nicht heißt, dass man auf keinen Fall in der Landeskirche arbeiten kann. Genau, das sind Gemeinsamkeiten, aber es gibt eben auch Unterschiede. Ein Unterschied ist, wie lange ist die Ausbildung? Die meisten Schulen bieten eine 3- oder 4-jährige Ausbildung an. Theologisches Seminar Rheinland ist das einzige, das eine 2-jährige Ausbildung hat, die eben anerkannt ist als eine Ausbildung. Aber eben 3 oder 4 Jahre ist normalerweise ja, der Standard sozusagen. Da muss man sich dann eben informieren, was möchte ich, was passt zu dem, was ich tun möchte. Ein anderer Unterschied ist, wie intensiv werden die Studenten begleitet. Manche Schulen haben eine sehr intensive Lebensgemeinschaft, andere haben da ziemlichen Freiraum, was wieder heißt, dass man sich da auch locker ausklinken kann. Es gibt Mentorenprogramme oder auch nicht oder sehr intensive oder freiwillige oder wie auch immer. Also das ist ein Unterschied an den Schulen, wie stark werden die Studierenden begleitet. Ein anderer Unterschied ist, den man beachten sollte, wenn man sich eben überlegt, auf welche Bibelschule gehe ich, wie ist das mit den biblischen Sprachen? An den meisten Schulen wird Griechisch mindestens als Einführung unterrichtet. An anderen Schulen wird Griechisch intensiver unterrichtet, die Sprache des Neuen Testamentes. Und es gibt eben auch am TSR zum Beispiel, dass Hebräisch dann mit zum Programm dazugehört, also die Sprache vom Alten Testament. Dann ist die Frage noch eben, wie stark spielt das eine Rolle in dem Programm? Das ist eben ein Unterschied. Genauso der wissenschaftliche Anspruch. Manche Schulen haben den Anspruch, ihre Leute darauf vorzubereiten, dass sie weitermachen können, wenn sie möchten. Und andere sagen, das ist für uns kein Anspruch, wenn es jemand machen möchte, super, aber es ist für uns nicht ein Ziel, dass wir jemanden vorbereiten. Das sind Unterschiede. Und der letzte Unterschied noch, den ich jetzt hier nennen möchte, dass manche Schulen oder die meisten Schulen einen bestimmten Schwerpunkt haben. Es gibt Schulen, die zum Beispiel theologische Ausbildung mit Pädagogik verbinden oder die ihren Schwerpunkt in Mission haben. Das CSR hat zum Beispiel Sport und Theologie als Schwerpunkt und auch noch andere Schwerpunkte. Also da kann man auch oder da sollte man sich ein bisschen informieren und dann schauen, was passt zu dem, was ich machen möchte. Genau, also ein bunter Strauß an Schulen, die viele Gemeinsamkeiten haben und manche Unterschiede. Und die Frage ist einfach, welche passt zu dir? Dankeschön.
Und natürlich kann man Theologie auch an einer Hochschule, an einer Universität oder Fachhochschule studieren. Theologie ist eigentlich das älteste Fach überhaupt von Universitäten und Hochschulen. Eigentlich die ganze Hochschullandschaft begann mit Theologie. Und das ist Jahrhunderte her und Jahrhunderte alt. Und deswegen ist das auch in Deutschland natürlich möglich. Es gibt in Deutschland Universitäten, wo man Theologie studieren kann. Und es gibt auch freie Hochschulen. Und auf die will ich besonders eingehen. Seit 2008, das ist noch gar nicht so lange her, gibt es freie theologische Hochschulen in Deutschland mit einem staatlich anerkannten Abschluss. Das ist zum Beispiel die Internationale Hochschule Liebenzell oder die Evangelische Hochschule Tabor oder die CVM-Hochschule in Kassel und auch die Freie Theologische Hochschule in Gießen, die ich hier vertrete. Ich habe jetzt keine Folie mal mitgebracht, sondern einfach Prospekte. Wer also mehr machen möchte, und mehr meine ich zunächst einmal von der Länge her. Also wir haben gerade gehört, man kann 7 Tage, das war, glaube ich, das Niedrigste jetzt bei den Eidlinger, ja, über 7 Wochen und 6 Monate Bodenseehof und dann 1 Jahr und dann 1, 2, 3 oder 4 Jahre. Wer sagt, das ist mir viel zu kurz, ich will aber noch mehr, der kann natürlich auch 5 Jahre machen. Das wäre dann ein typisches Hochschulstudium. Also Bachelor, 3 Jahre oder 4 und dann noch ein Master obendrauf setzen, 1 oder 2 Jahre, da kommt man immer auf 5 Jahre Theologiestudium. Und das ist interessant für Leute, die sagen, ich will wirklich in vollzeitlichen geistlichen Dienst, später als Pastor, als Missionar, als theologischer Lehrer, so manche, die hier sitzen oder so etwas. Dafür ist schon ein 5-jähriges Studium eine ganz gute und wirklich tolle Sache. Ich stehe also hier für Hochschule, für bibeltreue, evangelikale Theologie an deutschen Hochschulen mit deutschen Universitäts- und Hochschulabschlüssen. Was ihr dafür braucht, ist zunächst einmal vom Abschluss her Abitur oder aber eine Hochschulzugangsreife. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann eine Fachhochschulreife sein. Das gibt es verschiedene Möglichkeiten in Deutschland mittlerweile an Hochschulen zu studieren. Das ist relativ weit offen mittlerweile. Aber vor allen Dingen brauchst du einen klaren Ruf von Gott auch in so ein Studium. Die Schwerpunkte liegen hier natürlich ein bisschen mehr im Akademischen. Man lernt intensiv auch noch die Sprachen Griechisch und Hebräisch. Man hat ein wirklich gründliches Studium auch für einen lebenslangen Dienst für Jesus. Wenn das was für dich ist, sprich mich doch hinterher an, würde mich freuen.
Where have you been? Where do you want to go? Wo bist du gewesen? Wo möchtest du gerne hingehen? Der Cowboy im Cowboy-Film sagt dann lässig, ich komme von da und ich will nach da. Was heißt das aber für uns, wenn wir uns um theologische Ausbildung, also ich bin Western-Fan, deswegen habe ich es mit den Cowboys, wenn es um theologische Ausbildung geht, was ist deine Lebensgeschichte, wo kommst du her, was hat Gott dir schon an Geschichte gegeben und geschenkt und wo möchtest du gerne hin? Was ist deine Perspektive? Das versuchen wir an der Akademie für Weltmission mit Menschen herauszufinden. Wir haben kein grundständiges Studienprogramm mit Lebensbegleitung und Leben vor Ort, sondern wir bieten andere Ausbildungsgänge an, von berufsbegleitenden Weiterbildungen und Fortbildungen zum Coach oder zum Personalentwickler bis eben auch im theologischen Bereich Masterprogramme und bis zum Promotion. Aber das geschieht in der Regel berufsbegleitend. Das heißt, Leute machen irgendwas anderes. Also zum Beispiel Chris. Chris studiert gerade fürs Lehramt. Er möchte Lehrer werden. Wo kommt er her? Aus einer ganz lebendigen, engagierten Jugendarbeit. Und das hat ihn auch dazu gebracht, Lehrer zu werden. Er möchte gerne wieder mit jungen Leuten arbeiten. Vor allem in Regionen, wo keine Jugendarbeiter bezahlt werden können. Wo er aber als Lehrer eine Chance hat, hinzukommen. Zum Beispiel neue Bundesländer. Und Chris hat jetzt angefangen, mal ein Semester bei unserer Partneruniversität in den USA zu studieren. Das war dann auch gleichzeitig sein Auslandssemester, was ihm wieder in seinem Studiengang mit angerechnet wurde. Und er macht jetzt bei uns noch nebenher einen Master in Intercultural Leadership. Oder Peter und Simone, die beiden sind verheiratet. Peter hat eine Bibelschule hinter sich, also was wir vorhin gehört haben. Und er hat dann bei uns das Masterprogramm weiter studiert. Und Simone hat ein BA in Sozialarbeit gemacht und hat dann auch bei uns studiert. Die haben nebenher je eine 50%-Stelle gehabt und sich ihr Geld verdient und 50% studiert. Nach dem Studienabschluss sind sie in ein Gemeindegründungsprojekt gegangen und haben dort über soziale Dienste und Gemeindegründung geholfen, eine Gemeinde mit auf den Weg zu bringen in einem sehr interkulturellen Kontext. Oder ich denke an Lukas. Lukas ist im Ausland aufgewachsen. Seine Eltern waren dort Missionare. Und er hat jetzt Medizin studiert. Inzwischen ist er Oberarzt an einem Krankenhaus. Aber seit vielen Jahren kommt er jedes Jahr für einen Masterkurs bei uns. Das amerikanische System erlaubt non-konsekutive Studiengänge. Das heißt also, er muss nicht erst einen Bachelor in Theologie, um einen Master zum Beispiel in Global Studies zu machen, der sich aber von theologischen Grundlagen her füllt. Jedes Jahr einen Kurs. Und das heißt, dass er so ungefähr in 15 Jahren seinen Master auch in dem Bereich fertig hat. Es eilt ihn aber nicht, weil sein Thema ist, er möchte theologisch fundiert auch in seinem Beruf Menschen begleiten, Patienten, und in der Gemeinde Verantwortung übernehmen. Er gehört zur Gemeindeleitung in seiner Gemeinde. Und er hat jetzt seit einigen Jahren einen Gesprächskreis im Krankenhaus für Kolleginnen und Kollegen begonnen, wo sie über Themen miteinander nachdenken und er von der Bibel her Impulse gibt, um Menschen auch ganz neu für den Glauben herauszufordern und im Glauben zu begleiten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch wenn man jetzt nicht den klassischen Vollzeitpastor im Sinn hat, aber trotzdem gerne theologische Impulse mit aufnehmen will, zu studieren.
So, das war 175.
Akademie, ja. Für Weltmission, wenn ihr nachher an unseren Stand kommt.
Ich habe das Logo ein Glück mitgebracht. 175 Jahre theologische Ausbildung, Tausende von Absolventen in die Welt gesandt, x christliche Werke gegründet, Missionsorganisationen, Bücherverlage, 200 Gemeinden. Ob du Berufsabschluss oder Abitur hast, du kannst bei uns Theologie mit europäischem Bachelorabschluss studieren. Kürzlich hatten wir von etwas Neuem geträumt. Wir träumten am theologischen Seminar San Cresciona davon, dass eine neue Generation von Musikern die Leute ganz neu in die Gegenwart Gottes führt. Wir träumen davon, dass Christen nicht nur geile Musik machen, sondern ein gutes theologisches Fundament haben, um ganz neue Impulse in der Lobpreisszene zu setzen. Deswegen haben wir ein ganz neues dreijähriges Bachelorstudium ins Leben gerufen mit einem Abschluss in Theologie und Musik. Wir träumen davon, dass berufene Menschen anfangen, auf dem Wasser zu gehen und ihr brennendes Herz für Jesus und sein Wort und ihre Begabung für Musik zusammenzubringen. Diese Menschen, die sind sich für nichts zu schade. Sie wagen es, zwei Dinge gleichzeitig zu studieren. Sie wagen es, dafür nach Basel in die Schweiz zu kommen. Sie wagen es, dafür eine Aufnahmeprüfung zu machen. Sie wagen es, 3 Jahre mit 100 anderen Studenten in der Community zu leben. Sie wagen es, die Musik, die Gott in ihr Herz gelegt hat, auf Bühnen zu spielen und weiterzuentwickeln. Und sie wagen es, in der ganzen Zeit von Gott weiterentwickelt zu werden, sich ihm auszuliefern und offen zu werden für die Pläne, die Gott mit ihnen hat.
Und wir haben einen Beutel mitgebracht. Den gibt's auch bei uns am Stand unten. Und wir haben ein paar Gegenstände noch, die wir mit diesem Studium verbinden. Einmal natürlich ein Mikrofon. Ein Mikrofon, würde ich sagen, ist einmal das, was unsere werten Freunde hier gemacht haben. Sie haben eine Dienstleistung vollbracht. Und zwar haben sie uns durch ihre Musik, wie sie uns angeleitet haben, in die Gegenwart Gottes gebracht, dass wir anbeten. Und das passiert bei dem Studium auch. Da werden Leute dafür ausgebildet, diese Dienstleister zu sein, genau in diesem Sektor. Aber nicht nur das, sondern eben auch biblisch fundiert zu sein. Und theologische Fächer auch zu haben. Und dann vielleicht in Gemeinden zu gehen und diesen, wir können dann auch sagen, es ist vielleicht ein Staffelstab, weiterzugeben und andere Leute zu fördern, ihre musikalische Gabe auszuleben und auch große Dinge zu machen mit Gott.
Genau, als weiteres haben wir einen Kaffeebecher. Der spielt bei uns eine sehr große Rolle. Kaffeepausen sind die wichtigsten Pausen bei uns. aber das steht einfach für die Community, die wir haben. Wir, wie schon erwähnt, sind 100 Studenten, aber auch Dozenten, die mit uns auf dem Campus leben. Und wir pflegen eine sehr enge Community, die natürlich auch mal anstrengend sein kann. Aber wir haben viele Möglichkeiten, auch mit Turnhalle oder auch verschiedenen Kirche, mit Bandräumen und Dinge, wo einfach Menschen Gemeinschaft haben können, sei es in sportlichen Dingen oder auch in in der Bibliothek, im gemeinsamen Lesen, im gemeinsamen Studieren, genau.
Das steht für ein Buch, wo man ganz viel reinschreiben kann. So zum Beispiel auch deine eigenen Lieder, die du schreibst, die du dichtest, Texte, die dir im Kopf rumgehen. Darin wirst du angekleidet von Dozenten, die dich coachen. Du kannst deine eigenen Lieder verfassen und dann auch im eigenen Tonstudio aufnehmen, produzieren. Genau.
Eine CD. Eine CD, die steht bei uns für Dozenten, die man kennt, würde ich mal behaupten. Wir haben Dozenten, die in der christlichen Musikbranche schon sich Namen erarbeitet haben, wie Johannes Falk oder auch Daniel Jacobi, aber auch Schweizer Dozenten, die einen gewissen Namen in den Worship-Szenen haben. Und wir sind unglaublich froh darüber, dass wir sie als Dozenten haben. Und genau.
Und dann noch, wie kann es anders sein, eine schöne Bibel, die ist auch bei uns die Mitte vom Studium. Man kann ja nicht nur Musik und Theologie studieren, sondern eben auch ein normales Theologiestudium machen oder Theologie und Pädagogik studieren oder noch andere Sachen, könnt ihr euch selbst informieren. Und das ist eben auch die Sache, dass es um das Wort Gottes geht und daraus kommt alles das, was wir tun und auch unsere Motivation, die Liebe zu Gott. Und das soll im Zentrum bleiben und das ist eben auch Zentrum in diesem neuen Studiengang, den es erst seit letztem Jahr gibt. Ich glaube, dazu brauche ich nichts mehr sagen.
Und mit diesem großen Beutel an Handwerkszeug schicken wir dich raus in alle Welt, aufs Wasser, als Missionar mit Musik, als Musikpastorin, als Lobpreisleiter, als Pionier für neue Gottesdienstformen, als Profimusiker in der christlichen Szene oder als das, was Gott halt so mit dir vorhat. Und eins ist schon sicher, Walk on Water. Auf dem Wasser gehen wirst du nämlich immer wieder. Unser Tipp, schau auf Jesus. Weitere Fragen beantworten wir dir gerne am TSC-Stand. Komm einfach vorbei, hast noch 2 Stunden, glaube ich.
Ich war eigentlich ganz schön neidisch nach meinem Abi. Ich wusste, ich werde Theologie studieren. Aber eigentlich kam ich aus der Jugend arbeiten, wollte praktisch was machen. Mein Freund, der hat Bankwesen studiert. Der durfte sofort auf der Bank loslegen. Warum? Weil er dual studiert hat. Und das Tollste war noch, der hatte sogar Geld. Und ich musste nur investieren. Und ich habe mir damals vorgestellt, das wäre was richtig Cooles, wenn ich studieren könnte und gleichzeitig sofort in der Praxis drin wäre. Also wenn ich Theologie auch dual studieren könnte. Denn ich habe euch da was mitgebracht, eigentlich gehört zweierlei dazu. Die eine Seite ist die Praxis und die andere Seite ist die Theologie. Und jetzt funktioniert das nicht, das ist immer der Effekt. Aber also ich mache das nochmal. Ja. Und wenn beides da ist, dann ist das eine Sache, die bringt dich echt zum Leuchten. Das Bibelstudienkolleg, von dem ich komme, das Bibelstudienkolleg bietet es an in Zusammenarbeit, zum Beispiel mit OMF. Ihr kennt das, das ist eine Mission. Hudson Taylor hat sie gegründet, ja, also die in Asien tätig ist. Wir bieten es an mit einer Mission, die heißt Sahel Life. Die ist in der Sahelzone tätig. Wir bieten es auch mit Gemeinden an. Württembergischer Christusbund, Süddeutscher Gemeinschaftsverband, die bilden zum Beispiel bei uns Leute dual aus. Was bedeutet das? Du bist von Anfang an in diesem Missionswerk oder Gemeindewerk angestellt. Du hast deine Praxiseinheiten dort, du bist dann in Afrika oder in Taiwan oder in Thailand und machst dort deine Praxiseinheiten. Du lernst das Missionswerk oder die Gemeinde kennen. Du bist in der Gemeinde gleich als Jugendreferent tätig und musst nicht warten, bis du, ich weiß nicht, wie viele Jahre Theologie studiert hast. Und du gehst ans Bibelstudienkolleg, das ist gleich da gegenüber, so hinter den Häusern, in Ostfildern. Du gehst ins Bibelstudienkolleg oder eine andere Einrichtung, die ein duales Studium anbietet und bekommst dort deine Studieneinheiten. Am Schluss hast du die gleiche Ausbildung wie in den anderen Bibelschulen, aber du warst eben immer in der Praxis dabei. Und da unsere Ausbildungsstätte ziemlich flexibel ist, so wie dieses Ding, bauen wir um deine Praxiseinheiten ein komplettes Studium herum. Die Praxis zählt zum Studium. Du lernst eine Sprache, du lernst, ich weiß nicht, was lernt man, Thailändisch, glaube ich, da in Thailand oder Französisch, was französische Afrika. Das lernst du während dem Studium und das zählt alles zu deinem Studium dazu. Das Tolle ist, du verlierst keine Zeit, sondern du nutzt die Zeit effektiv und du bist mittendrin im Dienst für den Herrn. Und ich kann es euch echt sagen, es gibt nichts Besseres, als im Dienst für den Herrn zu sein. Das wünsche ich euch. Bibelstudienkolleg findet ihr unten. Da kriegt ihr auch diese Dinger.
So, ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Einblick gegeben an Möglichkeiten. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Ihr werdet entdecken, dass es unten in der Ausstellung noch unterschiedliche, weitere unterschiedliche Schwerpunkte gibt oder auch andere Ausbildungsformen. So, wir haben versucht, die wesentlichen Dinge einfach mal darzustellen. Also es lohnt sich, dran vorbeizuschauen, auch in der Ausstellung. Was wir euch gleich gerne noch anbieten wollen, ist, dass die Vertreter der einzelnen Ausbildungsstätten, die da sind, auch Jörg, sehe ich, du kannst vielleicht auch gleich dann anfangen, einfach mal aufstehen und sagen, ich vertrete diese Ausbildungsstätte und wir bieten folgende Programme an. Bevor wir das machen, würde ich gerne mit euch ein gemeinsames Lied singen. Unser Team nimmt uns wieder mit hinein. Lied Nummer 13 auf den Liedzetteln. Während wir das Lied singen, wird es die Möglichkeit geben, auch eine Kollekte einzulegen. Wir hören pünktlich auf. 15.30 Uhr ist ja die Abschlussveranstaltung. Und dort werdet ihr miterleben, wo die Missionare ausgesandt werden, die dieses Jahr noch ausreisen. Und diese Kollekte, die wir jetzt zusammenlegen, dient dazu, einfach ihnen eine Anschubfinanzierung mitzugeben. Einfach als Ermutigung, wir stehen hinter euch. Und jetzt genau, die Becher stehen irgendwo ganz am Rande der Reihen. Da kann der Erste, der am nächsten auf dieser Seite sitzt, sich den Becher mal holen und in seiner Reihe rumgeben. Und unsere tollen Ordner, vielen Dank euch, die sammeln dann auch die Becher ein. Also Lied Nummer 13, so bist nur du, Herr. Viel von Jesus gehört und dass es um ihn geht und um sein Wort. Und jetzt wollen wir das auch in einem Lied noch besingen. Und dann geben wir euch Gelegenheit, die Vertreter der unterschiedlichen Ausbildungsstätten noch mal kennenzulernen. Und wenn ihr dann Fragen habt, könnt ihr direkt sie schon mal loswerden oder mit ihnen zusammen an den Stand gehen und die Infos, die ihr braucht, bekommen. Wie schon erwähnt, habt ihr Gelegenheit, einfach ein paar Vertreter von Ausbildungsstätten kurz zu sehen. Jörg, machst du mal den Anfang? Steht doch mal auf, sagt, welche Ausbildungsstätte ihr vertretet und welche Programme ihr anbietet, dass, wenn ihr als Teilnehmer Fragen habt, auch direkt auf die entsprechenden Leute zugehen könnt. Genau, komm nach vorne. Siehst so toll aus, Mensch.
Bibelschule Kirchberg. Wir haben einen Stand unten in der Nummer 83, glaube ich. Wir bieten ein Programm an von 3 Monaten bis zu 3 Jahren. Das Besondere bei uns ist, man kann zu 3 verschiedenen Daten anfangen. Januar, April und September. Und wer gerne eine Kurzbibelschule mit einem Missionseinsatz in Kooperation mit der DMG machen möchte, der ist bei uns auch richtig.
Schön, Jörg, vielen Dank. Okay, vielleicht könnt ihr dann auch nochmal aufstehen und nochmal einfach, dass man eure Gesichter sieht, zu welcher Ausbildungsstätte gehört ihr und was sind eure Angebote. Genau, dreht euch mal rum. Fangt ihr nochmal an? Aus der Eidlingen?
Ja, als Bibelschule Eidlingen, Kurzbibelschule. Die internationale
Theologische Hochschule. Wir haben 3-jährigen Bachelor- und 2-jährigen Masterprogramm.
Bibelstudienkollegin aus Dillen. Wir bieten klassische Bibelschule berufsbegleitend bis zu 3 Jahre und wir können jederzeit einstellen. Aktuell wie hier.
Okay. Theologisches Seminar St. Verschona. Wir bieten Theologie, Theologie und Pädagogik, Theologie und Musik und Jahresmusik.
Akademie für Weltmission, European School of Culture and Theology. Bachelor, 3 Masterprogramme und 2 Promotionsprogramme und dann Fort- und Weiterbildungen.
Ja, vielen Dank euch auch fürs Mitgestalten. Ich würde gerne zum Abschluss mit uns beten, sodass die auch gleich in die Abschlussveranstaltung rennen wollen, auch noch Zeit und Gelegenheit dazu haben. Vater im Himmel, wir sagen dir nochmal Dank für die gemeinsame Zeit, dass du als Ruf wieder auch uns ganz persönlich ansprichst, uns nicht übersiehst und wirklich diese Frage stellst, wen soll ich senden?
all unsere Fragen, vielleicht auch persönliche Bedenken. Und jetzt beten wir um einfach dein gutes Handeln, dass du uns Klarheit schenkst, wo du uns haben willst und wie deine Spur für unser Leben weitergeht. Amen. Vielen Dank für euer Kommen und einen guten Nachmittag. Nutzt noch die Gelegenheit an den Ständen und 15:30 Uhr startet die Abschlussveranstaltung.